Moin, moin, liebe Filmstarts-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe. Mein Name ist Christoph und heute habe ich zwei, zumindest für mich, ganz besondere Gäste, nämlich zwei Menschen, die, glaube ich, meine Liebe zum Kino so maßgeblich geprägt haben wie wenig andere auf der Welt. Das ist zum einen der Rainer Stephan.
Hallo.
Genau, und das ist zum anderen die Friederike Dellert, die ich jetzt aber, weil ich sie schon lange kenne, gleich nur noch Fredi nennen werde.
Hallo.
Und diejenigen unter euch, die jetzt nicht wissen, wer ihr eigentlich seid und warum zum Teufel ich jetzt eine Stunde mit euch rede, mögt ihr mal ganz kurz vorstellen, warum ihr fürs deutsche Kino so wahnsinnig wichtig seid.
Das deutsche Kino ist für uns wichtig.
Ich meine nicht die deutschen Filme, ich meine wirklich das
Kino. Nein, ich meine das Kino in Deutschland. Es ist für mich wichtig, weil ich, seit ich Kind bin, Kino liebe und auch immer so eine Tendenz zu so Underground- und Outsider-Filmen hatte. Und vor 40 Jahren die Idee hatte, man muss gute Filme unter die Menschen bringen.
Genau. Und dann hast du was gegründet? Warum sind wir hier?
Dann war ich in meinem Größenwahn, habe ich mit Michael Konrad und Hans-Peter Janssen in Hamburg das Fantasy-Filmfest auf die Beine gestellt. Dank Biersponsor war es auch erfolgreich.
Und wann bist du dazu gekommen, Fredi?
95 war mein erstes offizielles Festival, wo ich mitgearbeitet habe. 93 war ich noch bei der heutigen Astor Lounge in der Kasse, wo das Festival auch stattgefunden hat. Also für mich persönlich 93 das erste Festival, 95 dann offiziell. Und genau, und wir leiten das jetzt seit ein paar Jahren auch gemeinsam, Rainer, ich und Arthur.
Genau, und dann bist du sogar noch ein paar Jahre vor mir. Also ich habe mich so ab, naja, sagen wir mal so, da war ich so 15, also sagen wir mal so ab 98 habe ich angefangen, mich reinzuschleichen und dann mit 18, also vorher das Reinschleichen geklappt, aber nicht das Dauerkarte kaufen. Das Dauerkarte kaufen ging dann wirklich erst mit 18. Aber das war damals wirklich dann eine religiöse Erfahrung im Cinemax in Hamburg. Ich habe bei meinem ersten Fantasy-Filmfest, und damals liefen gar nicht so viele Filme, das waren immer nur 4, und ihr hattet
am
noch,
Tag.
Ja, und ihr hattet noch sehr, sehr viel großzügigere Slots, weil es waren immer 2,5-Stunden-Slots und die meisten Genrefilme gingen ja eher so 90, 100 Minuten. Das heißt, man konnte zwischendurch essen gehen, etwas, was heute so leicht nicht mehr möglich ist. Und obwohl das eigentlich sozusagen damals noch Fantasy-Filmfest für Anfänger war, habe ich bei meinem ersten Fantasy-Filmfest 2 Tage vor Schluss Blut gespuckt.
Warum?
Weil ich mich eine Woche lang, also das war immer noch mit Nachtbusfahren für mich, so aus Hamburg nach Bergedorf, also das war immer noch mal 90 Minuten, da fingen die Filme auch relativ spät an, das heißt, ich war immer erst morgens um 4 zu Hause und ich habe mich, glaube ich, eine Woche lang nur von Fastfood und Würstchen ernährt und so, was man da zwischendurch halt so als Teenager noch in sich reingestopft hat.
Das war am Dammtor, ne?
Genau.
Ja.
Also das war damals der totale Wahnsinn, aber für uns das Größte ever. Und ich musste ja jeden Morgen noch in die Schule, also 4 Uhr zu Hause, dann in die Schule und nach der Schule direkt zum Festival. Also irgendwie eine Woche lang nicht mehr als 2-3 Stunden geschlafen. Aber es war geil. Also das war richtig geil.
Cinemax hatte 1000 Sitzplätze am Dammtor.
Kino 1,
ja.
Kommen wir gleich noch hin. Mhm. Aber deswegen jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch zum 40.
Dankeschön, wir sind auch wirklich stolz.
Genau, und nochmal, es gibt jetzt natürlich, jetzt haben wir in den letzten Jahren so Berlinale und so 70. und so gefeiert, aber man darf ja nicht vergessen, ihr seid privat. Und welche privaten Festivals schaffen es bis zum 40?
Also da kenne ich. Wie viel gibt es überhaupt?
Das stimmt, das ist relativ einzigartig.
Also ich weiß nicht genau, wie da die Strukturen in Amerika sind bei den Genre-Festivals und so, aber da gibt es auch kaum welche, die bei 40 angekommen sind, würde ich mal denken. Nicht mal Sundance und so sind schon beim 40. Also das ist schon eine Wahnsinnsleistung. Und damit wir uns gleich ganz frei so ein bisschen über verschiedene Dinge unterhalten können, über 40 Jahre und was dieses Jahr noch so auf uns zukommt, fange ich mal mit dem Werbeteil einfach kurz an, dann haben wir das hinter uns. Die Termine fürs Fantasy Filmfest dieses Jahr sind vom 2. bis 9. September in Berlin und Hamburg, dann die Woche drauf vom 9. bis 16. September in Köln, München und Stuttgart, dann vom 16. bis 23. September in Nürnberg und am Schluss vom 23. bis 30. September in Frankfurt. Die Tickets und das Programm kriegt ihr komplett unter fantasyfilmfest.com. Wenn ihr versehentlich die deutsche DE eingebt, dann kommt die alte Wishmaster-Weisheit Be careful what you wish for. Und dann müsst ihr euch noch richtig entscheiden zwischen dem inoffiziellen Forum und der offiziellen Website. Aber auch das kriegt ihr hin. von mir ganz klar die Ansage, auf jeden Fall hingehen und so viel gucken, wie irgendwie geht. Ich persönlich werde in Nürnberg da sein dieses Jahr. Vorher schaffe ich es leider nicht, weil ich da noch in Venedig bin. Ihr könnt mich gerne zwischen allen Vorstellungen auch einfach anhauen, wenn ihr einfach mal mit mir über Filme quatschen wollt oder mir erzählen wollt, welche Filmstarts-Sterne-Wertung im letzten Jahr besonders falsch waren. Das ist alles super. Ich gucke alles, was ich noch nicht kenne, und das ist das Allermeiste. Also da bin ich immer dabei. Genau. Und gibt es noch Dauerkarten? Das Thema ist durch, ne? Also wir haben sind jetzt beim Thema, das ist überall ausverkauft. Wann ist das Datum, ab wann es den Vorverkauf gibt?
Freitag geht's los.
Diesen Freitag. Die Leute hören das ja nicht heute. Also
ach so, pardon. der 21.
Also ist der schon losgegangen, beeilt euch. Es gibt einige Filme, wo ich mir in vielen Städten durchaus sicher bin, dass die ausverkauft sein werden. Aber wenn dem der Fall ist, dann guckt halt was anderes. Es lohnt sich auch oft, die kleineren Dinge zu entdecken. Und ich sag mal so, wenn man das 40 Jahre macht, Rainer, dann kannst du mir ja nicht erzählen, dass jedes Jahr sozusagen das Energielevel dasselbe ist bei dir, sondern dass es da eher so Phasen gibt, in denen es gerade richtig Bock macht, und Phasen, wo man sich irgendwann auch überlegt, warum man den ganzen Scheiß eigentlich noch macht. In welcher Phase steckst du gerade?
Das hängt jedes Jahr davon ab. Erstens mal bin ich derjenige, der sich nicht so sehr überarbeitet. Dafür habe ich ja Freddy und Arthur und noch viele frei. Nee, es hängt bei mir persönlich sehr davon ab. Sobald ein Film da ist, für den mein Herz brennt, geht der Spaß los. Solange man denkt, oh Gott, alles schon mal gesehen, Film 20 und so. Wenn ein etwas wirklich begeistert, dann ist das Energielevel hoch. Ich glaube, es ist bei uns allen so.
Ja, ja, ich weiß noch, bei den, ihr habt ja jetzt mehrere Festivals pro Jahr, also das Hauptfestival im September und dann vorher schon die Nights und die White Nights. Und ich glaube, bei den Nights dieses Jahr habe ich bei dem Film, für den du besonders gebrannt hast, neben dir gesessen, als du ihn gesichtet hast. Und dann haben wir den Film aber völlig in die Tonne gekloppt. Mhm. Das war dann auch eine lustige Kombination. Das war Rosebush Pruning.
Das war die größte Fehlleistung von Filmstarts ever. Mein Lieblingsfilm.
Genau, aber ja, ich auf jeden Fall auch ein Film allgemein, der spaltet.
Ja.
Und es war ja trotzdem voll, oder?
Ja, ja, klar.
Also das, da habe ich jetzt ein semi-schlechtes Gewissen. Ich fand den ja zumindest mittelmäßig. Aber jetzt nochmal mit den 4 Jahrzehnten an euch. Was würdet ihr denn sagen, sind so denn die 3 bis 4 größten Veränderungen, die sozusagen das Festival oder der Festivalbetrieb für euch in diesen Jahren, den es da gab?
Also ganz klar war eine Riesenveränderung war einfach, es gibt plötzlich Internet. Das heißt, man kann sich informieren über Filme. Vorher gab es das einfach nicht. Da war das wirklich noch Word of Mouth in den Anfängen. Wussten die Zuschauer manchmal von irgendwelchen großen Filmen aus Amerika, aber haben sich oft sehr überraschen lassen von uns, was denn überhaupt da ist an Genre. Und es war natürlich auch die Zeit, die 80er, 90er, wo Zensur doch, also durch Zensur und durch Cuts in den Kopien, die Zuschauer auf dem Fantasy-Filmfest die einzige Möglichkeit hatten, die Filme überhaupt zu gucken und dann halt ungeschnitten zu gucken, ne? Insofern dann, als Internet aufkam, hatte jeder irgendwie mehr die Chance, irgendwie auch so vorzugucken für sich, was ihn vielleicht interessiert und so. Piraterie war ein Riesenthema dann, als das plötzlich aufkam, weil das hat die Kinolandschaft insofern total verändert, dass die Releases jetzt gar nicht mehr solche, also oft waren die dann international alle auf einmal, das heißt ein Festivalfenster war dann gar nicht mehr so unbedingt gegeben, ne? Das hat es uns erschwert. Dann natürlich die Digitalisierung. Also das war für uns ein ziemlicher Horror, diese Zeit der Umwälzung, weil, also ich meine, 35mm Kopien durch die ganze Nation mit dem Lastwagen zu fahren, war auch nicht unstressig. Rainer, da das kannst du ein paar so Sachen zu sagen.
Eine Kopie, 25 Kilo, so eine Riesenbox. Wir hatten immer nur eine. In den Jahren, wo wir 70 Filme zeigten, war wirklich Freunde von uns und Leute, die wir eingeweiht haben, oft mit 2 Transportern unterwegs, nachts, um die Kopie von München nach Frankfurt, nach Hamburg. Nur beten, dass kein Stau kommt und dann halt 30 Kopien in der Stadt ausladen, 35 in der. wird auch schnell mal eine falsche ausgeladen, dann stellt man das fest, da muss schnell mal noch ein PKW zwischenfahren. Und also das war echt eine Leistung und die Transportkosten waren aus Asien eine Filmkopie $1,000. Oft musste es nochmal untertitelt werden. Also der Aufwand, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass das funktioniert hat. Das war
das Risiko. Wir hatten auch immer gedacht, wenn es einmal brennt oder so, der Laster, ja, dann ist das Festival nicht mehr da. Ja.
Dass das funktioniert hat, wenn wir jetzt zurückgucken und wie wir das hingekriegt haben, auch nervlich, ist mir jetzt ein Rätsel. Also wir haben auch oft mal eine Stunde später angefangen, weil der Transporter im Stau stand. Klar. Und dann musste der Film ja noch gekoppelt werden. Das waren ja 5, 6, 7 Akte.
Genau. Und deswegen war das Allerwichtigste viele Jahrzehnte die sogenannte Trapo-Liste, ja. Die Transportliste, wie man logistisch was hin und her schickt. Ja. Und irgendwann gab es die Trapo-Liste dann nicht mehr. Ne?
Also. Ich weiß das auch noch. Also das war erstaunlich. Also weil ich weiß das von anderen Festivals, wie viel da schiefgelaufen ist. Und selbst damals in Pressevorführungen gab es Zeiten, da ist man morgens hingefahren zur Pressevorführung und hat sich so gedacht, okay, die Chancen, dass der Film jetzt tatsächlich auch angekommen ist und gleich läuft, die liegen bei 50-50. Ja. Also dafür ist bei euch erstaunlich wenig passiert. Ich glaube, ich hatte einmal so einen südkoreanischen Martial-Arts-Film, wo es dann entgegen der Ankündigung einfach 0 Untertitel gab. Ich habe natürlich auch alle ihr Geld wiederbekommen und so, aber ich meine, das waren halt diese, wo die da alle an Drähten hingen und einfach wild durch die Gegend geflogen sind. Und dann kam immer am Anfang diese Texteinblendung, wie bei diesen südkoreanischen Filmen, welcher König da gerade gegen wen kämpft. Und dann versteht man eh schon nicht mehr, worum es da eigentlich geht. Ja. Also es war gar nicht so wichtig.
Aber war das jetzt schon digital oder noch 35 Millionen?
Nee, das waren noch die Endzeiten von 35. Ja. Weil das war ja so, also ich bin ja jetzt, also ich fahre oft auf Festivals, war ich jetzt gerade am Wochenende für italienische Genrefilme, wo 35mm-Kopien ausschließlich laufen und bin natürlich riesiger Analog-Fan als Kino-Fan. Und die ersten Jahre bei euch waren auch echt schlimm, weil dann einfach die Digitaltechnik, also da liefen teilweise auch bei euch Filme, die so auf besserem Internet-RIP-Niveau waren, von der Auflösung her, so 2, 3 Jahre lang, tat es halt weh. Weil dann hat man halt auch den Qualitätsverlust gemerkt von Analog auf Dings. Aber als dann die Digitaltechnik ab 2.9 da war. Ich meine, jetzt ist das für alle einfacher und die Qualität stimmt ja und die Filme sind ja mittlerweile alle dafür gedreht, also gute Sache.
Es war aber auch eine Zeit, wo viele Kinos, also auch in München, Cinema und so, das DCP, also digital hatten und als Backup eine 35mm Kopie, falls der KDM Abgleich mit dem Surfer nicht funktioniert. Also dieses Backup hatten selbst wir, dass wir noch eine Blu-ray hatten, falls es nicht funktioniert mit dem Digital Package. Also man musste immer doppelt koppeln. Also, aber vorher bei 35mm war es halt auch oft so, dann kam eine Low-Contrast-Kopie, die eigentlich zum Abtasten fürs Fernsehen war, wusste aber keiner, dann war halt alles grau statt schwarz. Also da gab es auch grauenhafte Sachen.
Ja, ich weiß, jetzt ist es vor allen Dingen das Passwort bekommen. Ne? Also ich sag mal so, sagen wir mal, so einen internationalen Indie-Film, den kriegt man auf die Festplatte geschoben und dann kann man den einfach, solange er da liegt, den auch abspielen. Aber die größeren Filme, wo die Leute dann auch wegen Piraterie Angst haben, die laufen ja so ab, dass man die auf den Server runterladen kann, aber dass man dann noch so einen extra Schlüssel aus London braucht oder sonst woher. Und dann kann man den nur genau in den 2, 3 Stunden abspielen, wo auch die Festivalkopie läuft, damit nicht die Vorführer nachts den nochmal abspielen und dann sauber mitfilmen und so.
Und wenn eine halbe Stunde Verspätung ist, kann es passieren, dass die letzten 5 Minuten nicht mehr laufen.
Genau, das kann passieren und ganz oft ist der dann, irgendjemand hat vergessen, die Mail abzuschicken und dann muss man morgens beten, dass in London schon jemand ins Büro kommt und die nicht alle lange schlafen und so. Oder am Wochenende. Also die Angst besteht schon noch.
Der Stoff, aus dem unsere Albträume sind oder waren, ja.
Also Pannen, klar, haben sich immer durch alle Jahrzehnte gezogen in unterschiedlicher Form, wobei die Zuschauer und Zuschauerinnen ja auch sehr wunderbar treu und leidensfähig waren. Und irgendwie eine gute Panne gehört auch als Geschichte für jeden dazu. Also ich denke mal, manch einer wird sich mal für einen Jahrgang gar nicht mehr so an die Filme erinnern, sondern eher an die gute Panne, die er miterlebt hat, ja.
Stromausfall in Nürnberg bei Cube. Und dann 90 Minuten warten auf die letzten 5 Minuten. Das war so einer der Höhepunkte. Schöne Zitat.
Ja, und ich meine, bei dem Film, der war natürlich damals gehypt, bis zum geht nicht mehr. Aber dann sind zumindest auch alle geblieben.
Ja.
Ich meine.
Also wenn wir jetzt noch weiter über Veränderungen, also es gab natürlich dann noch eher ein bisschen jünger zuzuordnen, aber als Streaming aufkam, ne, war ja natürlich auch, das hat sehr viel verändert von den Guckgewohnheiten der Leute, gerade von jüngeren Leuten wusste man dann nicht so genau, kriegt man die dann trotzdem weiter ins Kino und ja, und dann natürlich auch Corona war auch nochmal ein großer Einschnitt, wo ja erstmal völlig tragisch diese 2 Jahre waren, also wie man so gekämpft hat, dass überhaupt Leute Filme gucken dürfen und Kino geöffnet ist und dann aber natürlich auch die Frage, was ist danach? Also sind jetzt alle auf der Couch eingeschlafen oder kommen sie dann wieder? Ne?
Das ist ja jetzt gerade dieses, also wir wissen nicht, wie lange es anhält, aber mit Obsession und Backrooms und allgemein, was gerade abgeht, also Gen Z scheint ja irgendwie überhaupt keinen Bock mehr auf zu Hause zu haben und rennt jetzt rein.
Ja. Nee, also ist toll, ist ganz toll.
Müsst ihr vielleicht in Zukunft auch bei eurer Filmauswahl dann noch mehr so in die Richtung schielen. Aber es sieht absolut aus den letzten Jahren, dass ich glaube, das hängt ein bisschen von der Stadt ab, aber insgesamt ist euer Publikum in den letzten Jahren auch wieder noch mal ein Stückchen jünger geworden.
Absolut. Und was auch interessant ist, also am Anfang des Festivals waren ja Klassiker, also war ein Großteil des Programms waren Klassiker, also da war wirklich toll. Da gab es halt aber auch, dass die Zuschauer nicht, es gab diese Verfügbarkeit von alten Filmen auch nicht überall. Das heißt, es war da noch mal wirklich was Besonderes. Dann gab es so zwischenzeitlich, so würde ich mal sagen, so 20 Jahre eigentlich so gar kein Interesse bei uns an Klassikern, sondern die Leute wollten alle nur Premieren, nur das Neue sehen. Aber jetzt, seit kurzem erleben wir, dass die alten Filme, die Klassiker, die restaurierten Fassungen zum Beispiel, total wieder angesagt sind. Und da kommen auch sehr viele junge Leute. Also ich glaube, das ist auch spannend für die, sowas so neu zu entdecken für sich.
Ja, wir sehen, dass King Kong auf dem iPhone nicht so gut aussieht wie auf der Leinwand.
Nee, gerade auch das jetzt mit den ganzen Fassungen bei Nolan. Deswegen also auf 35-Meter Screenings in Berlin kannst du fast zeigen, was du willst, ist alles ausverkauft, weil da gibt es ja einfach Leute, die haben einfach darauf Bock. Und ich meine, die York-Kinokette, also die wichtigste Arthouse-Kinokette hier in Berlin, die haben mittlerweile, da kannst du jeden Tag 5 alte Filme gucken. Klassiker der verschiedensten Sorten und die sind auch alle mit jungen Leuten voll. War das der Grund, warum ihr gesagt habt, ihr geht dieses Jahr erstmals wieder auf 4 Wiederaufführungen? Oder war das schon diese Idee, die sich so ein bisschen im Forum nach und nach aufgetürmt hat als in Anführungszeichen Verschwörungstheorie, dass ihr gesagt habt, zum 40. Jubiläum halt aus jedem Jahrzehnt ein?
Genau, und da waren wir jetzt sehr großzügig, weil Don't Look Now entstand ja vor unserer Zeit, aber er lief auf einem der ersten Festivals und somit haben wir einfach 10 Filme, die wir sehr mögen, wie Chinese Ghost Story.
Nee, 4.
Ah, 4, ja, klar, Gott, 4.
Ja, fanden wir schön. Haben wir auch ein bisschen, glaube 1-2 mehr Filme als üblicherweise. Also so eine Mischkalkulation. Aber
witzigerweise sind die Klicks auf Chinese Ghost Story die höchsten, was uns wirklich freut.
Ja, ich meine, das ist halt auch einfach einer der Kultfilme schlechthin. Also dann nochmal Don't Look Now, für die Deutschland gucken, das ist Wenn die Gondeln Trauer tragen. Natürlich auch absoluter Klassiker und einer der schönsten und besten Twists der Filmgeschichte. Also wer den nicht gesehen hat, vorher keinen Trailer und gar nichts gucken, einfach reinrennen. Dann The Chaser, der dann zusammenläuft da mit dem neuen Mega-Super-Blockbuster Hope, weil vom selben Regisseur, Serienmörderfilm aus Südkorea, auch Wahnsinn. Und dann Beasts of the Southern Wild, für die es ein bisschen milder mögen, aber natürlich auch Instant-Kult-Film von vor 15 Jahren ungefähr, würde ich sagen.
12 Jahren, der Zeitlinie, ja.
Ja.
Das ist doch.
Ist auch eine gute Mischung, also so unter den Klassikern.
Ich muss ja sagen, für mich die sozusagen die die Änderung bei euch, die für mich persönlich auf meinen Festivalgang die größte Auswirkung hatte, war halt irgendwie bei euch ja mal aus so einer spontanen Not herausgeboren, die Umstellung damals, dass ihr nur noch einen Film zeigt, statt 2 gleichzeitig. Das hat für mich das ganze Maß, also seitdem ist die Festivalerfahrung für mich eine ganz andere, weil so die ersten Jahre, also die ersten 2-3 Jahre, wo ich Dauerkarten hatte, bei mir gab es das Internet schon, also die Freiheit habe ich nicht. Und dann habt ihr nach und nach erst die Festivalpläne für die einzelnen Städte veröffentlicht. Und damals war Hamburg immer als letztes dran.
Mhm.
So, und das heißt, ich hatte erst die Festivalpläne für, was weiß ich, München oder so. Und dann habe ich mir München genommen und bin das Vorstellung für Vorstellung durchgegangen und habe mir angestrichen, welchen Film ich denn gucken würde von den beiden, wenn ich in München wäre und so weiter. Dann bin ich wirklich, und dann kam irgendwie eine Woche später für Frankfurt, dann habe ich immer jeweils einen ganzen Nachmittag damit verbracht, mir fiktiv für eine Stadt, in der ich gar nicht bin, zu überlegen, was ich da gucken würde, in der Erwartung, dass dann, wenn Hamburg kommt, das nicht irgendwie so scheiße liegt, dass dann da 5 Filme, die ich unbedingt sehen will, alle gleichzeitig laufen. Also das war schon, habe ich mich wochenlang damit beschäftigt. Und dann musste man sich ja notgedrungen mit den Filmen auseinandersetzen, um dann auch zu entscheiden, welchen von beiden man guckt. Und seitdem es einfach ist, versuche ich jetzt, also mittlerweile sind wir Medienpartner und ich stelle alle eure Filme hier auf Filmstarts exklusiv als erstes vor. Aber eigentlich versuche ich sozusagen möglichst wenig zu wissen, weil ich gucke eh alle.
Also deine Lebensqualität ist besser durch unsere Änderung. Das
haben wir viel Arbeit abgenommen.
Es ist viel Arbeit abgenommen, was war natürlich auch wahnsinnig positive Warnung. Aber damals, also mittlerweile jetzt, wo ich das hauptberuflich mache und 900 Filme im Jahr gucke, hätte ich auch nicht mehr die Zeit. Aber damals, als ich noch Teenager war und dann nach der Schule und dann war das ja was mega Besonderes, da irgendwie viermal am Tag, also heutzutage gehe ich fast jeden Tag viermal ins Kino. Aber damals war das natürlich die absolute Mega-Ausnahme. Da hat man sich ein halbes Jahr lang drauf gefreut. Also das war der absolute Wahnsinn.
Dankeschön.
Ja. Kommen wir noch mal so ein bisschen, wie ist denn jetzt aktuell die Stimmung, wo ihr die ganzen Veränderungen hinter euch habt? Für Festivalmenschen ist gerade so eine Phase, wo sich's eingepegelt hat und jetzt läuft's gerade so oder sind wir gerade wieder mitten in irgendeinem Umbruch?
Also ich kann das gar nicht mehr sagen, weil es ist so ein fließender Prozess, dadurch, dass es 3 Events im Jahr gibt und irgendwie hat man ja alles durchgemacht und also die Veränderung kriegen wir jetzt im Moment gar nicht so sehr nach, außer dass es im Markt sehr mehr konzentriert. Also leider viele Studios gehen zusammen, also da sind Veränderungen und die Zeitfenster sitzen einem im Nacken.
Aber so generell, also die Lust am Kino gehen und ins Festival gehen, hatten wir eben schon ein bisschen gesagt, also die ist auf jeden Fall da und holt auch die jungen Leute. Also insofern, das ist eher eine schöne Phase gerade, wo man, also mit Problemen kämpft man als Festival immer, ja, aber wo man doch, das Wichtigste ist ja, das ist ja immer unser Ziel, wir wollen spüren, dass wir Leute begeistern können und dass sie auch kommen, ja. Und das ist auf jeden Fall gerade eine gute Phase. Also wir sind sehr zufrieden. Wir machen auch so viele kleine Extra-Dinge. Also wie gesagt, wir beobachten halt, die Klassiker kommen jetzt wieder gut an. Wir wollen auch dem deutschen Nachwuchsfilm so eine Repräsentationsfläche geben, machen so in jeder Stadt ein studentisches Kurzfilmprogramm. Also machen auch so Kooperationen mit anderen Festivals. Und also insofern, ich finde, es ist eigentlich eine sehr, fruchtbare Zeit.
Es ist auch wir trauen uns auch ein bisschen mehr, weil wir natürlich Filme jetzt so ein bisschen einschätzen können, durch die 30, 40 Jahre. Und so haben wir halt auch letztes Jahr Good Boy, ein mini kleiner Film über einen Hund, kriegen wir 800 Plätze voll.
In Berlin?
In unserem Wahnsinn, ja. Und das war der am schnellsten ausverkaufte Film in Berlin. Er war dieses Jahr Leviticus, den noch niemand in Deutschland gekauft hat. Ganz kleiner, low-budget, independent, australischer Film. Gehen wir genauso rein, weil wir sind ganz, ganz sicher, obwohl ihn keiner gekauft hat, dass die Leute das Ding sehen wollen. Und sowas macht Spaß, also dass man sich das leisten kann.
Ja.
Auf Nummer sicher gehen wir dann beim Abschlussfilm.
Ja. Also da ist natürlich auch eine Veränderung so über die Zeit zu spüren gewesen, ist, dass unser Anfang war ziemlich stark Horror fokussiert und wir haben uns im Laufe der Jahrzehnte sehr geöffnet mit dem Genrebegriff und merken einfach, dass so Arthouse-Crossover-Sachen, also so düstere Dramen mit so bestimmten Elementen wahnsinnig gut angenommen werden. Oft die wichtigsten Filme sind beim Festival. Also zum Beispiel The Plague, es fällt so unter die Kategorie dieses Jahr. Und früher, also als was wir über Donnie Darko diskutiert haben, ob der zum Festival passt oder nicht, ja, heute der totale Kultfilm. Das hat uns Tage gekostet. Ah, das kann man nicht machen. Donnie Darko, ist das dann wirklich Fantasy-Filmfeststoff, ja? Beast of the Southern Wild auch. Also da haben wir auch gesagt, das ist ja so eine Parabel und passt das? Und das waren dann so wichtige Filme in der Festivalgeschichte und ja, das sind tolle Erfahrungen.
Also bei Beast of the Southern Wild kann ich es ja noch halb nachvollziehen. Also der Rückschau ist Donnie Darko natürlich absurd.
Ja,
Donnie Darko
war wieder eine andere Zeit, weißt du? Also noch früher, wo wir uns noch nicht so getraut haben, so über den Tellerrand zu gucken.
Donnie Darko hatten wir so früh, da war Drew Barrymore als Producer involviert. Also wir haben ich weiß nicht mehr, wie die Firma ist, wir hatten die ungefähr ein Jahr, bevor das Ding rauskam. Und wir hatten noch keine Credit, das Ding hatte noch nicht mal Credits, also am Ende. Der war so fast fertig und das war das Tolle an der Zeit, auch Twin Peaks, das war 1970 oder so, der Pilotfilm der Fernsehserie hatten wir von Frost, dem Producer, bekommen und da mussten die Leute ein Jahr warten, bis der auf ProSieben weiterging. Das waren natürlich ganz tolle Sachen, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann.
Ja, früher wurde einfach auch war es einfach auf so einer Goodwill-Basis entschieden. Mhm. Also auch von den Studios hast du dann einfach gesagt, hey, wir haben diesen Film, der kommt dann irgendwie demnächst mal irgendwann und wollt ihr den haben? Ja, so einfach geht das nicht mehr.
Nee, oder damals war es ja wirklich so, dass Alien 3 oder so eine Woche vorher meldete sich Fox, ach, wollt ihr Alien 3 zeigen? Das war dann Überraschungsfilm, da gab es dann immer ein paar Slots, wo dann so Disney, Atlantis, irgend sowas lief, was man heute nie bekommen würde.
Ich weiß das noch, was damals noch spontan ging. Mhm. Ich weiß noch die Geschichte, ich stand mit Johannes Blunk, einem Hamburger Pressebetreuer für Warner und Studio Canal und was weiß ich, bekannte Figur in Hamburg, der auch immer bei euch auch privat Filme guckt. Und mit dem stand ich vor dem Kino und haben uns unterhalten. Und dann habe ich ihn irgendwie gefragt, warum eigentlich Piranha Double D hier nicht läuft von Alexandra Aja. Und er meinte so, ja stimmt, warum eigentlich nicht? Und dann hat er euch angerufen oder was weiß ich. Und dann wurde der spontan nach dem Abschlussfilm als Extra-Vorführung am nächsten Tag auch noch gezeigt.
Also, das war. Ja, sowas ist oft passiert, ja.
Das ist natürlich heute dann noch die Freigabe aus Amerika kommen und dann hat man die ganzen Sesselfurzer, die dann nicht die Angst haben. Ich meine, die Angst vor Festivals ist natürlich in den letzten 3 Jahren jetzt nicht wegen eurem, aber allgemein gewachsen. Also nach dem, was Joker 2 in Venedig passiert ist, seitdem traut sich Warner da gar nicht mehr hin. Also jetzt selbst Digger von Iñárritu mit Tom Cruise, die beide eigentlich totale Venedig-Leute sind, läuft da nicht und so. Also da ist jetzt echt auch Schiss, ne? Also das Internet führt halt auch dazu, dass dann so eine Meinung dann halt schnell rumgeht und wenn die dann auf dem Festival vernichtend ist, kann das halt auch einen Film killen. Andersrum natürlich auch, aber die Leute erinnern sich dann nicht an die Filme, die wegen einer guten Festivalerfahrung durch die Decke gegangen sind, sondern sie erinnern sich an den Film, der dann abgesoffen ist, weil er nicht gut ankommt.
Und davor hat jeder Angst vor seinem Job, wenn er für ein Studio arbeitet, da was falsch zu machen. Drum ist auch vieles nicht möglich.
Das ändert dann auch.
Weil dann Köpfe rollen.
Ja, klar. Ja.
Also deswegen überlegen wir uns aber auch immer sehr genau, welche Filme wir so anfragen. Also spaltende Filme sind natürlich ganz wichtiger Bestandteil von jedem Festival. Also ein Film, der polarisiert, ist wichtig. Nichtsdestotrotz haben wir immer das Wohl des Films und im Auge und denken dann, wenn die Zuschauer vielleicht nicht wirklich gut mitgehen werden oder es dann irgendwie, wie du schon sagst, so eine komische Meinung entstehen könnte, dann lassen wir es lieber. Ist besser.
Genau, und ich habe Fredi schon vorbewarnt, Rainer nicht. es gibt ja so, also jetzt auf der Filmproduktionsseite so die ungeschriebene Regel, dass wenn sozusagen was schief läuft, dann macht man natürlich trotzdem fein PR und erzählt, wie toll alles war. Und ungefähr 10 Jahre später kommen dann eigentlich immer zu diesen Flop-Blockbustern die Geschichten raus, wie es damals wirklich hinter den Kulissen war. Das übertrage ich jetzt einfach mal auf euer Festival. Das heißt, wir können jetzt mal offen über die ersten 30 Jahre reden. Fang aber erstmal mit was rein Positiven an. Was ist denn für euch das legendärste Festival-Screening, das ihr jemals erlebt habt auf dem Fantasy Filmfest?
Ich entscheide mich ja so ungerne für eine Sache. Ich sag, für mich war es eine sehr wichtige Vorführung von District 9, weil es war super Druck drauf auf dem Film und ich hatte persönlich eine ganz lange Geschichte damit, wie ich den Film sozusagen versucht habe, die rechtliche Lage auszuchecken und die richtigen Menschen zu finden, die uns dann die Freigabe vielleicht geben würden für den Film. Und da war sehr viel Herzblut. Es war ich habe mich so ein bisschen wie in so einem Fußballspiel so oder so Rugby-Spiel. Ich spreche vor und irgendwann habe ich den Ball wirklich im Tor. Ja, deswegen war das für mich ein sehr emotionaler Moment, das dann endlich mit den Zuschauern, die auch unbedingt gucken wollten den Film und ihn auch mochten, zusammen zu gucken.
Ich weiß das noch, der lief damals auch in Hamburg noch im Cinemax mit dem 1000-Mann-Saal. Der war, ich glaube, das ist euer schnellst ausverkaufter Film ever gewesen damals. Da standen Leute mittags mit Schildern vor dem, weiß ich, wie bei so Rock-Konzerten, ob noch jemand eine Karte hat. Ich wurde damals gebeten, in den Parallelfilm zu gehen, weil ich die Chance hatte, den am nächsten Tag in der Pressevorführung zu sehen. Also ich war leider nicht drin. Aber das war damals, also bei den Festivalleuten war das so das Ding.
Aber jetzt zum Beispiel auch eine sehr tolle Erinnerung, weil einfach mega intensiv war, Irreversible. Der Saal, also man hätte eine Stecknadel hören können. Also es war eine Totenstille. Es sind auch ein paar Leute gegangen, die es einfach nicht ausgehalten haben. Aber so eine so eine gemeinsame cineastische Konzentration sozusagen, das ist einfach ein super, super Moment für mich.
Der war Eröffnungsfilm, ne? Oder
nee,
aber irgendein so ein Center-Dings. Also ich weiß noch, da erinnere ich mich noch, das war in Hamburg im Grindel, habe ich den gesehen, da war Rainer da.
Wahrscheinlich.
Nee, das war im Grindel. Ja. Und da hast du vorher so eine Rede gehalten, wo ich mal so das Gefühl hatte, du hast so ein bisschen geht euch der Arsch schon auf Grundeis, weil so in die Richtung von jetzt bitte nicht gleich applaudieren, wenn die Vergewaltigungsszene kommt, dass man dann so in diesem alten Exploitation-Modus quasi jetzt diesen Film da guckt oder so, ne? Weil das ist halt doch eine ganz andere Nummer da. Das ist jetzt kein 70er-Jahre-Rape-and-Revenge-Film. Aber das war, ich glaube, das Publikum hat es absolut perfekt aufgenommen.
An die Rede kann ich mich nicht erinnern, aber das ist schon so eine Angst vor Fremdschämen. Also wenn die Leute gar nicht kapieren.
Aber das kommt, wie gesagt, eigentlich nie vor. Das ist
das
Tolle.
Das ist das Erstaunliche. Das ist auch der Gegensatz vielleicht zu Brüssel oder so. Ne?
Ja, genau. Wir wollen jetzt keine anderen Festivals schlecht machen. Aber tatsächlich, wir sind ja schon viel auf anderen Festivals, auch Genre-Festivals. Und ich finde, dass das deutsche Publikum schon sehr, sehr sensibel auf alles reagiert und da immer einen guten Weg für sich findet. Sowohl bei Splatter Party, Rape Revenge oder halt bei den ernsten Themen dann auch ernst bleibt.
Und bei dir?
Positive Erinnerung.
Ja.
Also es war definitiv in München. Da hatten wir Clive Barker, es war ein Senatorfilm, ich weiß nicht mehr, Kabal hieß, Die Brut der Nacht war da, ich weiß nicht mehr, wie der im Original hieß. Und da lag die Kopie, das hat keiner von uns Pennern gemerkt, die 35mm Kopie war nicht da, aber der Regisseur war da. Die Kopie lag in Hamburg und jemand vom Filmverleih ist mit der Lufthansa nach Hamburg die Kopie holen und wir mussten 90 Minuten unterbrücken und Clive Barker, das wusste ich nicht, war Stand-Up-Comedian und hat da 90 Minuten Show abgeliefert, bis der Film da war. Das war, also was das heißt als Veranstalter, der Albtraum. Und gleichzeitig war es eine der tollsten Veranstaltungen, weil der Mann war so ein guter Comedian, was wir nicht wussten. Und ich glaube auch für die Zuschauer war das ein Highlight überhaupt des Festivals.
Ja, das sind so diese glücklichen Unfälle.
Ja, Albtraum und gleichzeitig ein Geschenk.
Ich glaube, für mich war es sogar wirklich eins meiner ersten, ich glaube sogar das erste überhaupt. Weil ich glaube, mein allererstes Fantasy-Filmfest-Screening war Blair Witch Project.
Ah ja, okay.
Und das in Hamburg und das war wirklich noch so in dieser Vorhype-Zeit, wo es gab schon Internet, aber man hing nicht jetzt den ganzen Tag mit dem Handy drin.
Stimmt.
Das heißt, man hat so den Hype aus Amerika und dieses Ganze, was ist das überhaupt, ist das echt oder nicht? Ja. So, das ist hier alles schon so halb rübergeschwappt und es gab schon diesen Mega-Hype und keiner wusste, was da jetzt kommt. Und dann war das Kino nicht nur ausverkauft, sondern ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, ob sich alle reingeschlichen haben. Auf jeden Fall waren die gesamten Treppen auch noch voll.
Ach, das passiert uns gerne.
da sind wir auch großzügig.
In dem 1000-Platz-Kino, auf der Riesenleinwand, den Film zu sehen, der ja sehr amateurhaft aussah, war dann auch eine Herausforderung. Aber ich weiß noch, dass das alle voll. Wie das passiert ist, weiß ich auch nicht.
Genau, da musste man sich wirklich zu seinem
another
Platz
day, another dollar.
Aber das war wirklich auch da, also da auf dem Film war so viel Hype, da haben die bei uns im Büro angerufen ständig und gefragt, läuft Blair Witch Project? Und gesagt, wir arbeiten dran.
Ja, dann kommen wir vielleicht zur nächsten Frage. Was ist denn der Film, wo ihr wirklich am stolzesten drauf seid, dass ihr den wirklich bekommen habt?
Am
ganz
stolzesten.
Was die schwerste Arbeit war, oder für mich wirklich Twin Peaks der Pilot. Weil, als ich das gesehen habe, war ich so begeistert und ein Pilot in der Fernsehserie und dass wir ihn da war noch nicht beim ProSieben verkauft, dass der Produzent ihn uns gegeben hat und wir den Mut hatten, das Ding zu zeigen, wo nach 90 Minuten nur lange Gesichter sind, weil man will ja wissen, wie es weitergeht und dann sagt man, ja irgendwann nächstes Jahr. Und das war so ein ganz tolles Erlebnis.
Ich kann dir aber eins sagen. Ich habe die erste Staffel Twin Peaks viel zu spät gesehen. Und dann war ich irgendwann so aber auch, ich musste am nächsten Morgen um 8 arbeiten oder so, aber war dann irgendwie so 3 Folgen vor Schluss. Und dann habe ich das natürlich bis 4 Uhr morgens geguckt. Und dann wird das am Ende der Staffel aber auch nicht aufgelöst. Das heißt, es mussten ja eh alle warten, weil es erst in Staffel 2 aufgelöst wird. Das mal zu dem Thema.
Ja, aber also mir fällt schon noch was ein. Und zwar Boondock Saint zum Beispiel war damals Weltpremiere, hat sich dann auch zu so einem super krassen Kultfilm entwickelt. Also das war zum Beispiel ein Film, an den ich immer wieder denke, wo ich auch manchmal in den kuriosesten Situationen nochmal irgendwie mich auch Leute drauf ansprechen. Dann Scream war auch wirklich, da haben wir uns sehr gefreut, weil das hat auch so eine neue Ära eingeläutet. Ja, das war jetzt gar nicht so schwer, aber trotzdem, das hat einfach total gepasst, dass wir den hatten. District 9 habe ich ja schon ein bisschen gesagt und also diese Weltpremieren-Situation, die war halt früher manchmal, also wir hatten auch, glaube ich, Final Destination, glaube ich, den ersten Teil als Weltpremiere.
Das war Abschlussfilm, das war,
ja.
Das war Lula.
Ja, ich glaube auch. Ja. Also das waren so, wenn man sagt, oh wow, das ein Film, ich sag mal, die Filme, die dann auch irgendwie was verändert haben, so ein bisschen.
Ich meine, also nur mal so, zur Größenordnung, mein erstes Dauerkartenjahr. Ne? Ich habe jetzt nur mal so die absoluten Highlights rausgeschrieben. Aber Eröffnungsfilm war Pack der Wölfe. Mhm. Und dann kam Donnie Darko, Fabelhafte Welt der Amelie, Serious 7, Jeepers Creepers, Sleepless von Dario Argento, Visitor Q von Takashi Miike, Time and Tide von Choi Hark und Memento von Christopher Nolan. Und ich flieg nächste Woche nach Venedig und ich sag mal so, das diesjährige Venedig-Festival hat nicht so viele Highlights wie ihr.
Stimmt, es war ein guter Jahrgang, wo du es gerade ansprichst.
Die 60 anderen Titel hast du jetzt nicht erwähnt.
Nee, aber es waren wirklich viele Highlights in einem. Ja. Genau. Und so Regisseure auch so ein bisschen mitzuentdecken und so. Also Park Chan-wook war zum Beispiel für uns also der erste, wie heißt der erste Revenge?
Sympathy for Mr.
Sympathy. Also als ich den gesehen habe, ich war so weg und dann den, aber jetzt nochmal, wo ich stolz auch drauf war, dass wir Ringu zeigen konnten. Ich meine, damals wurden echt noch, hat mir die Firma, die koreanische Firma, eine VHS-Kassette zum Sichten geschickt, ja. Also und ich saß dann bei uns in so einem kleinen Raum im so Büro, halb so ein bisschen privat und habe da diese VHS-Kassette reingeschoben am helllichten Tag und mich so gefürchtet. Und dass wir diesen Film, der dann auch so einen riesen Hype und so viele neue Sachen ausgelöst hat, dass wir da so die ersten waren, das macht uns immer besonders stolz.
Aber dann auch auf der anderen Seite, was ist der Film, wo es bis heute wehtut, dass er euch dann irgendwie doch noch durch die Lappen gegangen ist? Gibt's sowas?
Die haben wir verdrängt. Da gab es viele.
Sicher, man kämpft immer. Ich meine, heutzutage ist es ja vor allen Dingen, sind das Timing-Geschichten. Also das heißt, es kommt ziemlich oft vor, dass es irgendwie an einer Stelle nicht klappt. So ein bisschen haben wir ja auch dieses Modell der drei Festivals, um die Nicht-Erfolgsquote quasi klein zu halten, so dass wir an drei Punkten des Jahres die Möglichkeit haben, gute Genre zu bekommen ins Programm. Aber jetzt, also ohne jetzt dieses, was du vorher angesprochen hast, wir wollen jetzt nur über das Schöne reden, fällt mir jetzt wirklich nichts ein.
So, wenn ich denke, letztes Jahr, meine zwei Lieblingsfilme waren Sinners und Weapons und dass wir die nicht hatten, da hat irgendwie weh, weil das waren für mich so die Lichtblicke der letzten 10 Jahre.
Ja, und, das stimmt, da hast du recht.
Bei Weapons haben wir noch lange gekämpft und Warner auch, aber auch Sinners, das ist so. Die wären toll bei uns gewesen.
Wobei man da halt auch sagen muss, dass das jetzt die beiden Filme waren, die irgendwie das Tor zum Horror wieder so weit aufgestoßen haben, dass ihr trotzdem davon profitiert, auch wenn sie nicht bei euch
liegen. Nein, stimmt. Ich meine, weil ich die Filme so liebe, erwähne ich.
Mhm. Genau, aber apropos Filme, die ihr lebt, weil wir gerade über das aktuelle Publikum gesprochen haben und dass die für diese Filme so offen sind und jetzt viele junge Leute kommen. Was sind denn so Filme aus der 40-jährigen Geschichte, wo ihr bis heute so ein bisschen sauer seid oder traurig auf euer Publikum, wo ihr gesagt habt, so das war, da haben wir euch echt was Geiles präsentiert und dann ist irgendwie in Anführungszeichen keiner gekommen oder sehr wenige, gibt es sowas?
Gibt sicher, aber
also psychologisch können wir uns jetzt nur erklären, dass uns sowas alles nicht einfällt, dass wir immer sehr optimistisch orientiert und hoffnungsvoll an alles rangehen und die unangenehmen Erfahrungen eher aussortieren.
Das ist sehr gesund, bei mir ist es andersrum. Also ich kann das nur sagen, ich habe letzten Freitagabend, dummerweise genau am Ende der Woche, freitagsabends festgestellt, als ich meinen Flug einbuchen wollte für Venedig, also als ich einchecken wollte, dass ich mich aus irgendeinem Grund nicht akkreditiert habe. Und die Akkreditierungsfrist war seit Wochen abgelaufen. Oha. Und dann habe ich natürlich Samstagmorgen gleich hier Mail hingeschickt mit, oh, tut mir leid, ist mir noch nie passiert, was kriegen wir das jetzt noch irgendwie hin, bitte? Weil ich habe schon tausende Euro für Flug und Hotel bezahlt und so, ne? Und ich wusste in meinem Herzen, dass das kein Problem sein wird, weil ich bin halt auch nun mal Chefredakteur von Filmstarts, also natürlich lassen die mich da rein. So, aber natürlich machst du dir das ganze Wochenende Kopf, Rino, und sagst so, was passiert denn jetzt, wenn die aus irgendeinem Grund oder irgendeiner internen Vorgabe doch Nein sagen. Was zum Teufel, ne? Bin ich dann meinen Job los oder muss ich dann selbst mein Hotel bezahlen und mache dann stattdessen 2 Wochen Urlaub? Keine Ahnung, auf jeden Fall, das war kein schönes Wochenende. Dementsprechend gab es denn in den 40 Jahren, also abgesehen von der Clive Baker-Nummer, wo das so gewesen sein wird, so Momente, wo euch das Herz wirklich so tief gerutscht ist wie nie sonst und ihr gesagt habt, nee, jetzt ist echt vorbei.
Kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern, aber das gibt's viele Enttäuschungen, aber die verdrängt man einfach und irgendwann kommt auch das Gefühl, es ist ja nur Kino und wir müssen akzeptieren, wenn was nicht klappt. Und nächstes Jahr brennen wir für was Neues.
Also wir waren eigentlich immer gut da drin, auch sofort Plan B zu entwickeln. Ich denke mal, das ist so eine Überlebensstrategie vom Fantasy-Filmfest immer gewesen. Sofort reagieren auf Dinge und wenn irgendwas nicht klappt oder wirklich eine ganz schwierige Situation ist, brauchen wir Plan B.
Und ihr habt ja auch immer Gäste. Wie lange braucht ihr, um, wenn sich ein Gast total daneben benimmt? Wie lange braucht ihr, um nicht mehr sauer zu sein, sondern einfach zu sagen, dann ist es zumindest eine gute Geschichte?
Also, wir hatten mit unseren Gästen, finde ich, auch viel Glück. Es gab wirklich wenig Gäste, die irgendwie nicht performt haben. Eher so Sachen wie, huch, ich habe meinen Pass vergessen, ich bin jetzt doch nicht ins Flugzeug gestiegen. So eine Kleinigkeiten, oder ich habe jetzt noch ein Bewerbungsgespräch und kann nicht kommen. Aber so richtig, ich weiß nicht.
Das können wir jetzt auch nicht sagen.
Nee, ihr sollt ja keine Namen oder sowas sagen. Nein, oder
so. Genau. Also
ich kann ja einmal über einen eurer Regisseure schimpfen, weil der hat mich genervt und das ist auch über 10 Jahre her. Da wurde ich, als ich noch jung war, wurde ich von einem deutschen Verleih angeheuert, um in München, da bin ich extra hingefahren mit dem Nachtzug, ein Screening zu moderieren mit Luc Besson. Aha. Und dann wurde vor dem Screening, wollte der Verleih mich ihm halt vorstellen, dass wir so ein kurzes Vorgespräch führen, so ich frage ihn, worüber willst du denn reden oder was ist dir wichtig und so. Der hat gesagt, die brauchen wir nicht. Und dann haben wir halt nicht geredet und dann standen wir gemeinsam auf der Bühne und dann kam halt so, wurde an uns übergeben und wir haben so Hallo gesagt und er hat gleich ins Publikum gefragt, ob jemand eine Frage hat. Wenn du das direkt machst, ohne das vorzubereiten, meldet sich niemand, jemals. Mm. So, dementsprechend gab es keine und er wollte direkt nach 10 Sekunden wieder weg von einem geplanten 20-Minuten-Gespräch. Aber da hatten die Glück, dass ich da war, weil sowas mache ich nicht mit. Ich habe den richtig heftig zurückgepfiffen und habe dann da erstmal vernünftig mit dem und da kam, habe ich den nicht weggelassen. Ne? Aber wenn ich in der Stelle nicht aufgepasst hätte, wäre das Ding vorbei gewesen. Dann wäre ich echt für 10 Sekunden nach München gefahren.
Ja. Aber ich habe eine lustige Anekdote, die können wir auch gut erzählen. Und zwar Storchel-Wenz Reise ins Glück. Ne? Das ist halt ein sehr spezieller Film. Und es gab, ich weiß gar nicht, ob das in welchem Kino, im Royalpalast war das, glaube ich. Oder im Cinema, ja, egal. Also jedenfalls, es gab wahnsinnig viele Menschen, die diesen Film mitgewirkt hatten. Die waren auch alle da und Jörg Buttgereit war auch zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat, aber der war auch mit auf der Bühne. Hatten noch nie so viele Menschen gleichzeitig auf der Bühne, bestimmt 20 Leute, die so in einer Reihe standen. Und dann haben wir erst gesprochen und dann habe ich halt gefragt, so, möchte jemand was sagen aus dem Publikum und dann steht ein Zuschauer auf und sagt, ey, ihr seid so krank, so einen blöden Scheißfilm zu machen. Und da ist mein Herz wirklich in die Hose gerutscht, um Gottes Willen. Und dann gucken sich die alle an, das ganze Cast und so und fangen schallend an zu lachen. Das war eine so tolle Reaktion auf diese Unverschämtheit, ja. Also
bei Buttgereit hätte ich mir da jetzt auch keine Sorgen gemacht, aber man weiß ja nicht bei anderen Leuten. Ja. Ich meine, das kann auch, wenn da ein Erstling zu Hilfe kommt, oder so, kann das auch mal nach hinten losgehen.
Genau. Das fand ich jetzt auch nicht so schön, sag ich mal, aber da habe ich so ein bisschen eingeschritten, weil da hatte ich da Sarah Butler aus weißt du noch, dieser berühmte Rape and Revenge Film, wo sie dieses Remake.
Spit on Your Grave,
genau. Und die war da und dann stellte einer aus dem Publikum die Frage, ob sie denn einen Po-Double oder ein S-Double hätte. So eine Fragen machen wir hier gar nicht, ja. Also.
Rainer guckt schon ganz ungeduldig auf die Uhr. Ich glaube, wir müssen so langsam in Richtung Ende
kommen. Aber übrigens eine Sache, weil du hast ja gesagt, wir sollen jetzt hier noch aus dem Nähkästchen plaudern und so von Sachen, die jetzt verjährt sind. Rainer hatte da nie Probleme mit, sofort irgendwelche Sachen zu sagen. Ne? Also wenn ich mal an den Ärger denke, dass wir die Eden Lake Premiere hatten, aber nicht sagen durften, dass es die Eden Lake Premiere ist. Rainer, willst du das erzählen?
Ja, das war dann in Variety, war dann auch der Artikel, in München gab es die Weltpremiere, die keine Weltpremiere sein durfte.
In Berlin war das,
genau. In Berlin, genau. Ja, wir hatten von Pathé war das, Eden Lake, und das war ein Tag oder zwei Tage vor der Weltpremiere in UK.
Genau, sie hatten quasi gesagt, sie wollen unbedingt, weil es ein UK-Film ist, sie wollen unbedingt, dass es bei ihnen Weltpremiere genannt wird. Genau. Und wir fanden das so albern, ne? Aber ich hätte mich dran gehalten, Rainer nicht, da musste es direkt auf der Bühne
sagen.
Nein,
es war ja auch der Chef von Pathé kam, ja, und dann habe ich gesagt.
Und der hat auch einen Schreck gekriegt.
Ja, also wir zeigen jetzt in der Art Eden Lake, es ist die erste Vorführung weltweit. Aber es darf nicht die Weltpremiere sein. Also irgend so ein Quatsch. Aber es war ein toller Film und letztlich hat dann Variety Spaß draus gemacht. Ich sage noch eine Geschichte ganz kurz zu Katastrophen. Vor einigen Jahren gab es von einem großen Studio einen Film. Der Regisseur, ein sehr großer Name, war da. Es wurde in München Tantris Sterne-Restaurant gebucht. 10 Leute. Und der Regisseur hatte kein Sakko, man muss Sakko tragen. Und dann kam die erste Vorspeise und eine Erklärung zum Wein. Und dann sagt er zu mir, kannst du mal zum Chef gehen und sagen, er soll alle 5 Gänge auf einmal bringen, das ist mir zu langweilig. Dann habe ich gesagt, das kann ich nicht. Dann ist unser Star aufgestanden und verschwunden. Das war so ein schöner Moment. Wer, sage ich nicht.
Dann müssen wir jetzt ein bisschen abkürzen und machen mal so eine Spitfire-Runde zum diesjährigen Programm. Mhm. Ich gebe euch auch noch einen Tipp. Ich sage jetzt mal immer die Kategorie und ihr sagt mir schnell, welcher Film.
Oh Gott.
Okay, das ist dann vielleicht eher eine Fredi-Runde. Ich sehe schon, Rainer ist mal kurz 5 Minuten ruhig und Fredi macht das mal ganz schnell. Also, Date-Movie.
Carolina, Caroline.
Genau. Der ist weiß nicht viel über den Film, aber ich habe, als wir den angekündigt haben, schon ziemlich Hype. Also
ist,
alle.
Ist ein Date-Movie, ja.
Ja.
Adam Riemeier ist halt geil.
Man kann danach dann nicht mehr schlafen, Movie.
Hokum.
Ja. Dann schlägt ganz schön auf den Magen, Movie.
Species und Sicko nehme ich da.
Genau. Sowas habe ich noch nie gesehen, Movie.
Buddy?
Ja, ich glaube auch. Hatte ich überhaupt...
Oder Vertigenis, der neue DP ist auch wieder sehr, sehr...
Zu dem kann ich schon was sagen, weil den habe ich natürlich gesehen. Gut. Genau. Hatte ich gar nicht auf dem Plan, aber ist trotzdem totaler Wahnsinn-Movie.
Vielleicht Leviticus, weil den keiner auf dem Plan
The
hat.
The Fox.
Ja. Ah ja.
Mhm. Der sprechende Fuchs.
Fox, stimmt.
Genau, und jetzt noch von euch beiden, also ich kann ja meine Tipps, also ein paar Sachen habe ich ja gesehen und was ich auf jeden Fall fast allen empfehlen kann, ist Ghost in the Cell vom indonesischen Meisterregisseur Joko Anwar. Das ist so ein, Rainer guckt ein bisschen schief, aber ich empfehle ihn jetzt einfach trotzdem, weil ich den super finde.
Ist
das
toll.
Ist ein Dämonenfilm im Gefängnis. Wo so ein Dämon rumspringt und Leute nicht nur zerlegt, sondern danach auch noch Kunstwerke aus ihren zerstückelten Körpern formt. Aber das eigentlich Besondere daran ist, dass die Insassen irgendwann feststellen, wonach denn die Auswahl stattfindet, wer das nächste Opfer sein wird. Und das trifft immer denjenigen, der gerade das schlechteste Karma hat, also irgendwie besonders wütend oder unglücklich ist. Und deswegen fangen die alle an, zu Ausdruckstanz zu machen oder zu häkeln oder zu töpfern, quasi, um damit so ihr Seelenheil wiederherzustellen. Also quasi so dieses Rehabilitierungsprogramm, was es eigentlich im Knast geben sollte. Damit fangen die alle freiwillig an, nur damit sie nicht das nächste Opfer werden. Das Ding ist mega blutig, mega spaßig und die Idee fand ich einfach genial. Und dann auch noch den von dir genannten, da traue ich mich nämlich nicht, den Titel zu sagen, Vertiginous. Also ja, Vertigé auf Französisch vielleicht von Quentin Dupieux. Der Typ ist ja eh immer durchgeknallt bis zum geht nicht mehr und jetzt hat er einen Film gedreht, der aussieht, als sei er eine Zwischensequenz von PS1-Spiel, also wirklich so Computergrafik von vor 20 Jahren, wo irgendwie so ein Typ morgens zu seinem Freund kommt und sagt, hey, ich habe gerade rausgefunden, dass die Welt eine Matrix ist. Und ihn dann durch die Welt führt, um ihm so Computer-Glitches zu zeigen, die irgendwie belegen, dass also wie man es aus Computerspiel kennt, dass dann eine Taube an einem Ort bleibt und so. Und das ist wieder der totale Wahnsinn. Dauert nur 67 Minuten und ist urkomisch.
Die Pier ist ja immer sehr, sehr kurz.
Genau.
Kurz und kurzweilig.
Wir müssen aufhören. Dann empfehlen wir ganz zum Schluss nur noch Hope. Ich meine, der wird eh ausverkauft. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Die erste Stunde von dem Film ist das Beste, was ich seit Jahren gesehen habe. Ich war komplett außer Atem. Also das ist Action-Mega-Monster-Blockbuster. Das habe ich wirklich noch nicht gesehen. Danach hatte ich minimale Zweifel. Aber es läuft jetzt bei euch die neue Schnittfassung. Also glaubt nicht über das, was ihr in Kamm gehört habt, über die letzte Stunde. Da gibt es jetzt noch mal eine neue Version. Und das wird auch für mich dann der absolute Highlight-Abschluss.
Und das Set-Design in der ersten Stunde ist der Hammer. Also was man alles entdecken kann in dieser zerstörten Kleinstadt. Also es ist schon ein Gesamtkunstwerk.
Also ich habe da wirklich gezittert in Cannes. Vor allen Dingen, weil ich wusste ja, ich habe das, also jetzt hat man im Trailer ja leider die Monster gesehen. Ich wusste ja überhaupt nicht, worum es da geht. Ja, ja. Also das war, den Film, also wenn ihr den Trailer bis jetzt nicht geguckt habt, guckt ihn auch nicht vorher. Also diesen Film mit möglichst wenig Ahnung zu sehen, ist der Oberhammer. Ansonsten viel Spaß beim Festival und ich lasse euch jetzt mal weiter.
Danke schön fürs Einladen.
Danke.
Tschüss.